Ich würde vorab gerne zwei organisatorische Ansagen machen, auch für die, die vielleicht heute nicht da sind, aber die Aufnahme angucken. Und zwar gibt es eine Terminänderung, die sich auf die nächsten zwei Vorträge, die nächsten zwei Wochen bezieht. Die Vorträge von Jens Borchert und Nick Bornschein werden in der Reihenfolge getauscht. Das heißt, ich hoffe, Sie können das hier alle lesen, am 7.12., am nächsten Mittwoch, wird zunächst Jens Borchert sprechen über politische Karriereforschung. Und die Woche drauf ist dann Nick Bornschein dran mit einem Vortrag über die Anwendbarkeit westlicher Theorien in Afrika. Bitte zu beachten, was die Lektüre angeht. Es wäre schade, wenn Sie dann mit der vorbereitenden Lektüre für Bornschein kommen nächste Woche, um dann die von Jens Borchert verpasst zu haben. Es wäre toll, wenn es auch noch mit Mund-zu-Mund-Propaganda ein bisschen unter Kommilitonen bekannt gemacht würde. Ich habe es auch in OLAT hochgeladen, den Hinweis. Aber vor allem für die, die heute da sind, bitte notieren Sie sich, dass die entsprechenden Vorträge dann getauscht werden in den nächsten beiden Wochen. Ja? Die andere Ankündigung betrifft die Reflexionspapiere. Das betrifft nur die, die einen Teilnahmeschein hier erwerben möchten. Ich habe bisher im ersten Teilbereich politische Theorie relativ wenige bekommen. Für den Vortrag letzte Woche erstaunlich viele und dennoch ist es bisher eher ein bescheidener Eingang. Ich wollte nur noch daran erinnern, dass ich Sie gebeten habe, zwei Reflexionspapiere aus zwei unterschiedlichen Teilbereichen zu verfassen. Das heißt, dass Sie nicht erst, wenn dann Frau Ruppert die IB einläutet, feststellen sollten, oh, ich hätte ja früher noch mal ein anderes Reflexionspapier aus einem der ersten beiden Teilbereiche schreiben sollen. Ja? Also wenn Sie sich da die Spielregeln noch mal durchlesen, es kann ja auch sein, dass die Mehrzahl von Ihnen lieber bei der Klausur mitmacht, sind Sie natürlich auch herzlich willkommen. Gut, ja, bitte. Ich kommentiere es immer, Sie können es gerne sich abholen, immer so zwei Wochen nach Einsendung. Ansonsten bestätigen wir den Eingang und wenn ich dann mich nicht melde, dann heißt es, dass Sie bestanden haben. Ja? Aber wer inhaltlich interessiert ist, und ich schreibe auch immer Kommentare dazu, kann sich gerne bei meiner Sekretärin die Unterlagen rausholen. Also so nach, wie gesagt, zwei bis drei Wochen maximal nach Einreichung der Reflexionspapiere. Ja? Weitere Fragen? Gut, dann würde ich gern mit dem inhaltlichen Teil starten. Ich bin heute ja selber an der Reihe mit einem Vortrag über Ideologie nach dem Ende der Ideologie habe ich meinen Vortrag betitelt. Ich moderiere mich heute nicht selbst an. Ich habe mich in der ersten Stunde ja kurz vorgestellt. Ich wollte nur kurz vielleicht nochmal die Einordnung herstellen. Die Professur, die ich seit Anfang des Jahres besetze, nennt sich Professur für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Area Studies China, Ostasien, also ein klarer regionaler Schwerpunkt. Mein weitergehendes Anliegen dabei ist aber auch die Perspektive der vergleichenden Politikwissenschaft, und da ist die Professur angesiedelt, zu erweitern auf nicht-demokratische Regime. China ist ein Fall, aber es gibt eine Reihe von anderen wichtigen autoritären Regimen, die ich versuche auch mit in den Blick zu nehmen und anhand dieser Beispiele oft mitverstandene Grundannahmen der Demokratieforschung, der Transformationsforschung neu zu beleuchten, zu hinterfragen. Das ist so im Wesentlichen in einem Satz das Programm, was ich hier für die nächsten Jahre plane. Und in diesem großen Bereich ist auch der heutige Vortrag inhaltlich angesiedelt. Mir geht es seit einigen Jahren um die Frage der Legitimation autoritärer Herrschaft. Ist das ein Widerspruch in sich oder haben auch autoritäre Regime das Bedürfnis, sich zu legitimieren? Welche Rolle spielt bei diesen Bemühungen Ideologie? Da habe ich ein Projekt, das seit einigen Jahren läuft, mit dem Titel Ideologischer Wandel und Regimelegitimität in China, wo wir die Stärken, Schwächen, Grenzen, Probleme, Herausforderungen ideologischer Legitimation in China beleuchten. Und das ist auch der Blickwinkel, mit dem ich heute hier sprechen möchte. Das Ende der Ideologie, diese provokante These, wurde faktisch schon in den 50er Jahren ausgerufen. Daniel Bell und andere Kollegen in den USA stellten damals fest, dass sich der Nachkriegswesten, sprich USA, Europa, in seinen sozialen Entwicklungen Veränderungen nicht mehr adäquat beschreiben ließe durch die marxistische Klassenanalyse, die vor dem Weltkrieg durchaus noch viele Sozialwissenschaftler beschäftigt hat. Und er hat in diesem Sinne zum ersten Mal das Ende der Ideologie ausgerufen. Es ging aber damals dann sehr schnell in Zeiten des Kalten Kriegs über, sodass diese Idee nicht Fuß gefasst hat. Im Kalten Krieg, da standen die ideologischen Lager, wie Sie wissen, über Jahrzehnte gegeneinander. Und so war es erst 1989 mit dem Fall der Berliner Mauer, den entsprechenden Folgeerscheinungen im Ostblock, auch unter dem Eindruck der Ereignisse in China. Sie erinnern sich vielleicht an die Studentenproteste 89 in China, die dann blutig niedergeschlagen wurden im Juni. Das waren Hintergründe, die Francis Fukuyama veranlasst haben, vom End of History zu sprechen. End of History meinte für ihn, ich habe hier ein englisches Zitat, nicht nur das Ende des Kalten Krieges, also des ideologischen Kampfes zwischen Sozialismus und Kapitalismus, um es kurz zu machen, sondern darüber hinaus den Endpunkt in der Geschichte, in dem Sinn, dass, wie er schreibt, die ideologische Evolution der Menschheit an einem Ende angelangt sei und es zu einer Universalisierung der liberalen Demokratie westlichen Stils gekommen sei. Also Ende der Ideologie, Ende der Geschichte im Sinn eines Siegeszugs der liberalen Demokratie. Ja? Das war, wie gesagt, 89, eine Euphorie, dass gleichzeitig so viele Länder sich demokratisiert haben und entsprechend dieses Gefühl, der ideologische Grabenkampf ist vorbei. Wir erleben hier und in den Folgejahren ganz bestimmt, ganz sicher den Siegeszug der liberalen Demokratie. Sie bekommen übrigens diese PDF-Aufzeichnung auch über OLAT, also Sie müssen nicht mitschreiben, mitzeichnen oder was auch immer. Außerdem haben wir ja die Aufzeichnung hier. Wie ich sagte, war Francis Fukuyama damals auch unter dem Eindruck der Ereignisse in China, sodass er in seinem bekannten Aufsatz The End of History sich auch auf dieses Land bezogen hat und Bezug genommen hat auf die zahlreichen Auslandsstudenten chinesischer Herkunft, die gerade seit 89 in den USA und anderen westlichen Ländern studierten. Und er war der festen Überzeugung, dass diese im Ausland erzogene Elite, wenn sie zurückkommt, auch diesen larger democratizing trend, den großen Trend zur liberalen Demokratie, vertreten muss. Denn es kann nicht sein, dass China als einziges unter den asiatischen Ländern nicht von diesem Demokratisierungstrend erfasst würde. Also das war seine Voraussage, dass es über diese chinesischen Auslandsstudenten in schon naher Zukunft zu einer Demokratisierung auch dort kommen würde. Im selben Jahr, fast im selben Monat, habe ich hier ein anderes Zitat von Deng Xiaoping, das er geäußert hat, unmittelbar im Nachgang zu der blutigen Niederschlagung der Studentenproteste auf dem Tiananmenplatz. Er äußerte sich in einer Ansprache gegenüber Generälen, also den Militärs, dass unsere größten Versäumnisse, die dazu geführt haben, zu dieser Niederschlagung, zu den Protesten, im Bereich der Erziehung, insbesondere im Bereich der ideologischen und politischen Erziehung gelegen hätten. Und damit ein Aufruf, da wieder entsprechend anzuziehen, ideologische, politische Erziehung wieder hochzufahren, Schulen, Hochschulen. Ein gewisser Kontrast hier mit diesen Zitaten würde ich gerne überleiten zu der Fragestellung dieses Vortrags. Ich möchte aus dieser anekdotischen Beobachtung zunächst einfach mal die Frage stellen, welche Rolle spielt Ideologie seit der Ausrufung des Endes der Ideologie 1989? Und das möchte ich eben insbesondere am Fallbeispiel der Volksrepublik China hier empirisch auch und theoretisch zeichnen. Warum China? Erstens, weil ich mich da einigermaßen gut auskenne im Bereich der Politik Chinas, aber auch, weil eben am Beispiel Chinas am stärksten in den letzten Jahren und bis heute immer wieder beschworen wurde, dass hier die Ideologie ausgedient, abgewirtschaftet habe und da niemand mehr daran glaubt, der reine Pragmatismus hier die Feder führt, Wirtschaftspolitik unter Deng Xiaoping, Wirtschaftsreformen und so weiter. Das heißt, hier steht am allerstärksten die These im Raum, dass Ideologie keine Rolle mehr spielt. Meine Gegenthese ist, dass gerade in China und gerade auch wieder in den letzten 10 Jahren, das heißt in dieser pragmatischen Wirtschaftspolitik, die zu großen Erfolgen geführt hat, wie Sie, also wirtschaftlichen Erfolgen, wie Sie den Medien entnehmen können, dass die Ideologie nach wie vor eine tragende Rolle hat für die politische Legitimation des Parteiregimes. Und zwar nicht nur im nationalstaatlichen Kontext, da wird politische Legitimation meistens verhandelt, sondern auch zunehmend in der internationalen Dimension. Das werde ich versuchen, theoretisch und vor allem auch empirisch hier zu argumentieren. Die Gliederung, schlicht gestrickt zunächst ein Galopp durch die Begriffsgeschichte der Ideologie. Es gibt sehr, sehr viele Definitionen. Ich habe einige sehr markante ausgewählt, um dann auf das eigentliche theoretische, paradigmatische Thema hier zu kommen, die Frage des Zusammenhangs von Ideologie und politischer Legitimation. Dazu möchte ich Ihnen gern ein Legitimationsmodell von David Beetham vorstellen, das sich sehr gut eignet, meiner Meinung nach, um die Rolle von Ideologie differenziert zu betrachten und auch in ihrer Dynamik, in den Veränderungsprozessen zu beleuchten. Dann möchte ich relativ ausführlich auf das Fallbeispiel China eingehen, die verschiedenen Legitimationsfunktionen von Ideologie unterscheiden, die Institutionen, die konkret für die Reproduktion und Propaganda von Ideologie verantwortlich sind, vorstellen und dann nochmal auf eine etwas komplexe Frage einzugehen, wie verhält es sich denn mit dem Glauben an Ideologie, ist er nötig, was ist, wenn Zynik sich in der Gesellschaft sehr breit macht, um dann zu einem Fazit zu kommen, der diese verschiedenen Aspekte nochmal zusammenführt. Das ist das Programm für heute. Ja, damit sind wir bei dem Galopp durch die Begriffsgeschichte. Der Begriff Ideologie, Ideologie, wurde von einem Franzosen zuerst geprägt, der Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts dadurch in positivistischer Weise eine eigenständige Wissenschaftsdisziplin gründen wollte, von der er erwartete, dass sie sich mit den empirischen Grundlagen von Ideen und Wahrnehmungen befassen würde, wertneutral, also eine Wissenschaft der Ideen und Wahrnehmungen, Science qui traite des idées ou perceptions, also sehr, sehr positivistisch gedacht, sich anzugucken, welche empirischen Grundlagen sich finden, um Ideen als ein eigenes Forschungsobjekt zu untersuchen. Im napoleonischen Frankreich fand diese positivistische Forderung nach einer Ideologie keinen fruchtbaren Boden. Stattdessen wurde der Begriff erst wieder und dann sehr prominent gebraucht von Karl Marx und Friedrich Engels in ihrer deutschen Ideologie. 1864-65 entstanden ein dickes Werk. Ich nehme an, Sie kennen die Grundzüge des Marxismus. Was Ideologie angeht, ist hier der Begriff des Überbaus sehr wichtig. Ideologie als etwas, was schwebt oberhalb der ökonomischen Realität, die den Unterbau bildet, aber nicht nur darüber schwebt als Überbau, sondern gleichzeitig ein Ideengebäude zur Verfügung stellt, das es erlaubt, der herrschenden Klasse Mittel zur Verfügung zu stellen, um die unterdrückten Klassen zu manipulieren, indem die harte soziale und ökonomische Wirklichkeit verschleiert und verzerrt wird. Ja. Also die Machtverhältnisse, die im Unterbau vorhanden sind, werden durch Ideologie als Überbau verschleiert, verzerrt, manipuliert. Sie hören hier heraus eine sehr pejorative Begriffsverwendung. Ideologie ist im Wesentlichen etwas Pathologisches, etwas Falsches, Verzerrtes. Moral, Religion, Metaphysik, das dient alles der Sublimation materieller Bedürfnisse, Opium für das Volk und der Verdacht der Manipulation durch Ideologen, also die dann der herrschenden Klasse dienen, indem sie möglichst erfolgreiche Verzerrungen und Verschleierungen der Wirklichkeit liefern, sind dann diejenigen, die zur Manipulation der werktätigen Massen beitragen. Falsches Bewusstsein, falsche Überzeugungen sind so die Schlagworte, die sich in dieser Tradition verbinden mit den Begriff Ideologie. Und so ist es seit jener Zeit so das Anliegen marxistischer Ideologiekritik, genau Ideologie in diesem pejorativen Sinn zu hinterfragen und die Verschleierungen aufzulösen. Es gibt Nachfolger dieser marxistischen Ideologiekritik. Einer wäre zu nennen recht bekannt, Antonio Gramsci, der auch schon von Grosseparth erwähnt wurde. Hier dient Ideologie als ein hegemonialer Diskurs der Bourgeoisie. Dazu zählen nicht nur die Herrschenden, sondern gerade auch, und das ist bei Gramsci wichtig, die Zivilgesellschaft. Schulen, Vereine, die Kirche, die ideologisch verbrämt jene Sozialisierungsleistung liefern, die es erlaubt, dass die breite Masse sich dank einer bourgeoisen Ideologie in ihrer Gesellschaft einfindet und die bourgeoisen Werte auch teilt. Also auch hier eine gewisse Manipulation, die aber nicht nur von oben kommt, sondern sehr breit in der Gesellschaft verankert ist. Diese Gedanken hat Louis Althusser aufgenommen in den 70er Jahren. Ideologie und ideologische Staatsapparate sind ein wichtiges Werk von ihm, und unter diesen ideologischen Staatsapparaten versteht er wiederum, auch wie Gramsci, Schule, Kirche, aber auch Massenmedien, Vereine, Familie gehört auch dazu, die es den Individuen erlauben, diesmal auch im positiven Sinn, sich in der Gesellschaft als Subjekte überhaupt zu konstituieren und sich subjektiv zumindest als frei zu fühlen, weil sie die Ideologie eben erfolgreich internalisiert haben. Ja? Also Ideologie als ein Instrument der Sozialisierung, die allerdings im gleichen Maße auch zur Manipulation, teilweise zur Repression genutzt wird. Gewisse Anklänge dieser marxistischen Ideologiekritik finden sich auch in der frühen Frankfurter Schule. Adorno wäre als das typischste Beispiel zu nennen, der in seiner Dialektik der Aufklärung von 1945 die Idee eines Verblendungszusammenhangs, Verblendung, wieder ein Begriff, der auch Anklänge hat, benannt hat, eine Verblendung, die in jeder Gesellschaft vorhanden ist, das kollektive Bewusstsein bestimmt, aber insbesondere auch in der Gesellschaft, die Adorno erlebt hat, beklagen lässt, dass frühere Aufklärungsprozesse wieder in mythologisches Bewusstsein zurückversinken. Und er hat dann auf die Kunst als ein mögliches Mittel gesetzt, um diesen Verblendungszusammenhang in der Gesellschaft zu durchschlagen. Nur ein paar Stichworte, ja. Man könnte es auch ansatzweise bei Habermas finden, der nicht von Verblendungszusammenhang, sondern von einem Zwangszusammenhang spricht, in dem Sinn, dass historische Prozesse noch nicht von Wille und Bewusstsein durchdrungen sind. Und er setzt ja, wie Sie alle wissen, auf emanzipatorische Kommunikation, kommunikatives Handeln, um diesen Zwangszusammenhang, Adorno, Verblendungszusammenhang zu durchschlagen. Es könnte sogar noch bei Ihnen im Gehör sein, ein Detail aus dem Vortrag von Rainer Forst, der hier ja in der ersten Stunde gesprochen hat. Er sprach in seiner Theorie transnationaler Gerechtigkeit auch von Ideologie, das war nur in der Fußnote, aber im Zusammenhang mit falschen Rechtfertigungen. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, es kam von einem Kommilitonen auch die Frage, falsche Begriffe, falsche Rechtfertigungen, was ist denn das? Nach Forst sind es solche Rechtfertigungen, die den Test von Reziprozität und Allgemeinheit, das hat er ausgeführt, nicht bestehen und insofern falsch sind, ja? Falsche Überzeugungen liefern. Das ist so ein, zumindest semantisch ein Begriff, der es vielleicht zulässt, Rainer Forst ansatzweise auch in diese Richtung zu stellen. Nun gibt es aber auch eine Reihe von Definitionen des Begriffs Ideologie, die nicht pejorativ sind, nicht pathologisch, sondern wertneutral. Dazu zählt etwa der Anthropologe Clifford Geertz, der schon in den 60er Jahren und Neuauflage von 1973 von Ideologien spricht als Maps, als Landkarten einer problematischen gesellschaftlichen Realität und als Blaupausen für die Schaffung eines kollektiven Bewusstseins. Vorstellung ist, ich befinde mich in einer Gesellschaft, die ich einfach nur, dass ich in dieser Gesellschaft lebe, nicht wirklich ordnen kann, in der ich mich nicht ohne weiteres orientieren kann. Mir hilft Sprache, mir helfen kulturelle Symbole, in diesem Sinne Ideologie als ein Ordnungsgefüge von kulturellen Symbolen, um mich in dieser Landschaft, in dieser diffusen Landschaft Gesellschaft zu orientieren, zu interpretieren, was um mich herum geschieht. Ein Beispiel eines solchen kulturellen Symbols bei Goetz ist etwa die Wahlurne. Ja, stellen Sie sich vor, eine Urne, in die bei demokratischen Wahlen dann die entsprechenden Wahlzettel gesteckt werden. Die symbolisiert zum einen das Prinzip der Volkssouveränität. Die letztendliche Entscheidungsmacht liegt beim Volk, ja, die alle 4 Jahre wählen dürfen. Es präsentiert zugleich in emotionaler Weise die Loyalität der Staatsbürger gegenüber den gewählten Repräsentanten. Also die Zeit zwischen den Jahren, nachdem sie gewählt haben, sind sie dann loyal, und das gibt eine gewisse Stabilisierung der Interpretation dessen, was Politiker machen. Und Goetz geht auch so weit zu sagen, diese Wahlurne repräsentiert und symbolisiert in gewisser Weise auch eine Ablenkung von politischer Verantwortlichkeit der Herrschenden, der Führung oder von Widersprüchen in den Prinzipien demokratischer Repräsentation. Es ist ein schlichtes Symbol, das behauptet, letztendlich ist das Volk nicht nur, dass das die Macht hat, sondern auch, dass das für alles verantwortlich ist. Das ist nur ein Beispiel, um verschiedene Facetten einer ideologischen Dimension, festgemacht am Symbol einer Wahlurne, hier vorzustellen. Von Douglas North gibt es eine ähnliche Definition von Ideologie. Er sagt, dass Ideen und Ideologien die subjektiven mentalen Konstrukte darstellen, mittels derer Individuen ihre Umwelt interpretieren und Entscheidungen treffen. Also auch hier Ideologie, Ideen als eine Orientierungshilfe, als eine Hilfe zur Interpretation, wenn nicht gar zur Konstruktion sozialer Realität. Ja? Also ein ganz anderer Begriff als der pejorative falsches Bewusstsein, falsche Überzeugungen. In diesem Sinn hier ist Ideologie etwas Unverzichtbares im sozialen und insbesondere auch im politischen Leben. In dieser zweiten Schiene ist auch der moderne Klassiker Michael Friedan zu verstehen, der sich mit Ideologien, politischen Ideologien und dem Zusammenhang innerhalb der politischen Theorie ausführlich befasst hat. 90er Jahre, schreibt auch jetzt noch zu diesem Thema. Nach Michael Friedan beruht die Definition von Ideologie auf einem Verständnis von politischen Konzepten als essentially contested, als in ihrem Wesen umstritten. Er greift damit zurück auf eine Idee oder auf einen Begriff von Walter Galli, der schon in den 50er Jahren von essentially contested concepts gesprochen hat, Konzepten, die fundamental umstritten sind. Galli hat argumentiert, dass Schlüsselbegriffe wie soziale Gerechtigkeit, Demokratie, Kunst, Freiheit nicht abschließend zu definieren sind. Es kann immer nur sein, verschiedene Interpretationen zu rechtfertigen und wiederum im Wettbewerb sich vorübergehend zu einigen, welche Definition plausibler ist. Aber es gibt keinen Kern hinter der Definition, sondern diese wesentliche Umstrittenheit ist für ihn ein Postulat, das generell Konzepte und vor allem auch so große politische Schlüsselkonzepte betrifft. Vielleicht erinnern Sie wiederum, ich nehme nochmal Bezug auf den ersten Vortrag von Rainer Forst, der an einer Stelle auch gesagt hatte, Freiheit, dieses Konzept etwa, ist seiner Meinung nach nicht essentially contested. Er verwendete auch diese beiden Wörter. Sondern seiner Meinung nach gibt es eine gemeinsame Vorstellung in der Gesellschaft davon, was Freiheit im Kern, im Wesen ausmacht. Vielleicht erinnern Sie sich daran. Genau diese Auffassung würde Friedan nicht teilen. Er würde bestreiten, dass es eben so einen gemeinsamen Kern von Freiheit gibt. Vielmehr sieht er auch Begriffe wie Liberty, Freiheit, als grundsätzlich umstritten und umfochten an, contested. Und er meint, dass solche Konzepte ihre konkrete Bedeutung immer erst im Kontext und in Relation zu anderen, zum Teil konkurrierenden politischen Konzepten erhalten. Ja? Also die politische Sphäre als eine Sphäre der des Wettstreits zwischen Konzepten, die ihre Bedeutung in Relation zu anderen Konzepten verändern können. In diesem Sinn sind politische Ideologien nach Frieden Configurations of decontested meanings of political concepts. Dieser Begriff decontested lässt sich im Deutschen schwer übersetzen. Ich versuche es zu umschreiben. Also wie gesagt, Ideologien streben nach Frieden danach, die im Kern Umstrittenheit, diese fundamentale Umfochtenheit von politischen Konzepten, die er postuliert, zu reduzieren, sie aus der Umstrittenheit herauszuheben und ihnen damit eine bestimmte Bedeutung in Relation zu den anderen Konzepten zu geben und sie in dieser Bedeutung zu fixieren, zumindest vorübergehend, ja, also die, sie weniger umstritten zu machen. Nochmal das Beispiel des Konzepts der Freiheit, Liberty. Es mag sein, dass die meisten Menschen eine gemeinsame Vorstellung davon haben, was Liberty ungefähr ist, aber in verschiedenen Ideologien ist dieses Konzept anders relationiert, anders konfiguriert. Im Liberalismus zum Beispiel bezieht sich Freiheit, also in der Ideologie, in der politischen Ideologie des Liberalismus, bezieht sich Freiheit auf autonome Individuen als zentrale Einheiten der Gesellschaft. Hier hat die individuelle Wahlfreiheit, die Freiheit von Denken und Handeln eindeutig Vorrang vor verschiedenen anderen Werten und Konzepten. Entsprechend gibt es einen Vorbehalt gegenüber staatlichen Interventionen, denn der Staat schränkt im Zweifelsfall diese individuelle Wahlfreiheit nur ein. Ja, und daher eher eine Opposition zu staatlicher Intervention. In der Ideologie des Sozialismus dagegen bezieht sich Freiheit weniger auf das autonome Individuum als vielmehr auf Gruppen oder Kollektive als die zentralen Einheiten in der Gesellschaft. Und in diesem Sinn besteht von vornherein ein Spannungsverhältnis zwischen dem Konzept der Freiheit einerseits und dem Konzept der Gleichheit oder sozialen Gerechtigkeit andererseits. Es ist also anders eingebettet. Ja? Und das hat zum Beispiel auch zur Folge, dass die Rolle des Staates deutlich positiver geframed wird, betrachtet, gewertet wird. Denn ihm kommt, genau wie wir bei Frau Challa im letzten Vortrag gehört haben, die Rolle zur Umverteilung zu leisten, für soziale Gerechtigkeit aktiv einzutreten. Freiheit also hier anders konfiguriert. Und das ist genau die Logik, die Frieden eben versucht festzumachen. Die politischen Konzepte per se sind umstritten, aber sie erhalten eine gewisse Stabilisierung innerhalb geronnener politischer Ideologien und damit jeweils anders in Relation zu den sie umgebenden sprachlichen politischen Konzepte. Ideologien konkurrieren in diesem Sinne in der öffentlichen Sphäre hinsichtlich der Kontrolle über politische Sprache mit dem Ziel der Rechtfertigung von politischen Maßnahmen, von sozialen Arrangements und Prozessen. Und das ist jetzt die Verbindung auch zu dem Thema der Legitimation, die ich dann gleich ziehen werde. Es gibt noch einen dänischen Ideengeschichtler, der in einem kürzlichen Aufsatz auch geschrieben hat von einer Definition: Ideologies can be seen as cognitive structures with legitimizing functions. Kognitive Strukturen, die Legitimation leisten. Und das ist nicht nur im Nationalstaat so, sondern Beispiele hat er zum Beispiel Globalisierung als eine neue Ideologie, die bestimmte ökonomische, soziale, politische Verhältnisse weltweit rechtfertigt oder auch Interessen wieder delegitimiert. Ein anderes Beispiel wäre der Kampf der Kulturen, Clash of Civilizations, der auch als eine Ideologie gesehen wird, die bestimmte Interessen delegitimiert, andere umso besser rechtfertigt. Ja. Das sind alles Ausformungen von Ideologie. Wir kommen dann zu dem Legitimationsmodell, von dem ich gesprochen habe, das mir erlaubt, die Rolle von Ideologie differenziert zu betrachten. Und anschließend dann auf das chinesische Fallbeispiel. Hier nochmal bitte die Aufmerksamkeit auf ein relativ komplexes theoretisches Modell. Und zwar vorgestellt von David Beasom in seinem Buch The Legitimation of Power von 1991. Beasom stellt hier die These auf, dass überall, wo politische Macht ausgeübt wird, automatisch der Bedarf nach Legitimation entsteht. Also nicht nur in demokratischen Regimen, wo es relativ klar ist, wie Legitimation generiert wird, nämlich durch die Volkssouveränität, die dann delegiert wird. Das gilt auch für traditionelle Regime, feudale Regime, genauso wie autoritäre, totalitäre mit Abstrichen, Regime in der Gegenwart, in der Moderne. Also auch für autoritäre Regime in der heutigen Zeit postuliert er, dass ein Legitimationsbedarf besteht. Es ist also ein systemübergreifendes Modell. Demokratische Legitimität ist die dominante Form in den modernen politischen Systemen, aber nicht die einzige. Das ist ein Anliegen, das er mitbringt. Und die Logik, die seinem Modell unterliegt, ist nicht die eines Ja-Nein, ist ein Regime legitim oder nicht, sondern er versucht, Legitimations- und vor allem auch Delegitimationsprozesse dynamisch zu konzeptionalisieren. Also graduelle Prozesse hier auch festzumachen. Sie sehen hier drei verschiedene Legitimitätskriterien in der Tabelle, die ich kurz erläutern möchte. Sie waren auch in dem Artikel nachzulesen, der als Lektüre für heute diente, daher werde ich hier nicht allzu weit ins Detail gehen. Das erste Kriterium ist das der Legalität, und zwar die Übereinstimmung politischen Handelns mit etablierten Regeln. Das können Gesetze, Verfassungstexte sein im Sinn moderner Legalität, aber auch in traditionellen Gesellschaften Gewohnheitsrecht. Das wäre genauso eine Form etablierter Regeln, mit denen eine Übereinstimmung hergestellt werden muss. Das reicht aber nicht aus, dass es solche Regeln gibt und die auch mit dem politischen Handeln übereinstimmen, sondern diese Regeln müssen normativ gerechtfertigt werden. Dieser Begriff, den haben Sie schon erst schon immer wieder gehört, hier taucht er wieder auf. Normative Rechtfertigbarkeit der Regeln, und zwar im Hinblick auf Shared Beliefs, auf in der Gesellschaft geteilte Überzeugungen. Und das können zum Beispiel Überzeugungen sein hinsichtlich der rechtmäßigen Quellen politischer Autorität. Ist es eben der Souverän, das Volk, der die Autorität, die politische Autorität innehat und delegiert? Ist es eine gottgegebene Autorität? Ist es durch Erbfolge? Ist es durch Ideologie? All das sind Möglichkeiten, Autorität zu rechtfertigen. Die Regeln müssen aber auch gerechtfertigt werden im Hinblick auf angemessene Performance. Tut eine Regierung, tut ein Regime, tun die Herrscher das, was sie beanspruchen zu tun? In den modernen Gesellschaften geht es meistens um die Wahrung, die Verteidigung des Common Interest. Ja, der Staat, der das Gemeinwohl, das Allgemeininteresse vertritt. Wenn er es nicht tut, macht er sich angreifbar, weil diese Norm des Common Interest im Hinblick auf seine Performance nicht erfüllt wird. Und drittens, das macht meines Wissens nur Betham, verlangt er auch als drittes Kriterium für die Aufrechterhaltung von Legitimität, dass immer wieder Zustimmung von Seiten der Beherrschten öffentlich bezeigt wird. Ein Beispiel wäre der Treueeid in Stammesgesellschaften, muss regelmäßig erneuert werden. Nur wenn die Obersten immer wieder zusammenkommen und dem Fürsten ihre Treue schwören, kann diese Zustimmung immer wieder erneuert und aufrechterhalten. Ohne sie geht es nicht, denn ohne diesen Schwur würde öffentlicher Dissens deutlich werden und damit ein Entzug der öffentlichen Zustimmung. In der heutigen Gesellschaft ist einfach bei uns in den Demokratien die Tatsache, dass sie zur Wahl gehen, unabhängig davon, wen sie wählen, ist ebenfalls eine Bezeigung von Zustimmung zu diesem politischen System und damit ein legitimierender Akt. In sozialistischen Systemen nicht ganz so einfach, da müssen die Massen regelmäßig mobilisiert werden. Die Inszenierung ist aber wichtig, weil auch so wiederum Zustimmung mobilisiert erzeugt werden kann, die regelmäßig aufgerufen werden muss, um die Legitimität dieses Systems zu erhalten. In historischen Prozessen, die Betham in seinem Buch durchaus auch beispielhaft deutlich macht, beginnt ein Delegitimationsprozess meistens meistens in diesem mittleren Bereich, in dem Zweifel auftauchen an der politischen Autorität der Herrschenden oder im Hinblick auf eine angemessene Performance derjenigen, die die Macht innehaben, dass sie nicht ausreichend dem Gemeinwohl dienen oder ähnliche Vorwürfe, dass sie zu korrupt sind. Das führt zunächst nur zu einem Legitimitätsdefizit. Das kann geheilt werden durch angemessene Reaktionen des Regimes. Wenn es aber nicht geschieht, dass entsprechend positiv reagiert wird, dann kann es zu Protesten kommen. Das ist öffentlicher Dissens, ja, wenn die Leute auf die Straße gehen oder sich anderweitig wehren, der, wenn er zunimmt, irgendwann dazu führen kann, dass die verfassungsgemäßen Regeln verletzt werden, weil zum Beispiel das Regime mit Repressalien reagiert, mit Gewalt reagiert, dadurch eine Eskalation hervorruft, die zu neuerlichen Protesten führt, dann wird noch stärker Gewalt eingesetzt und somit schreitet der Prozess der Delegitimation über ein Aufschaukeln hier zwischen diesen Ebenen dann immer weiter voran. Das ist so eine Logik, die er zum Beispiel an der Sowjetunion auch festmacht. Ja, das war jetzt der harte Teil der Theorie. Das erste Kriterium der Legalität, dieses erste Kriterium, das werde ich vorläufig außer Acht lassen, da hier die Änderungen eher selten stattfinden. Ich möchte mich, wenn ich gleich aufs chinesische Fallbeispiel komme, fokussieren auf die Kriterien der Rechtfertigung von Autorität, der Rechtfertigung von Performance und der Mobilisierung von Zustimmung. So, damit zum chinesischen Fall. Es gibt eine konventionelle Weisheit in den letzten 10, 20 Jahren, die besagt, dass nach Mao Zedong hier im Bilde Ideologie, wie ich schon vorhin angedeutet habe, ausgedient hat, abgewirtschaftet hat und abgelöst worden ist durch die Wirtschaftsreformen unter Deng Xiaoping, durch einen rein pragmatischen Zugang zu nicht nur Wirtschaftspolitik, sondern auch allgemeiner Sozialpolitik. Also Pragmatismus hat Ideologie ersetzt nach dieser Meinung. Und sie gehen weiter und sagen, die Legitimation dieses chinesischen Parteiregimes beruht allein, einzig und allein auf dem wirtschaftlichen Erfolg, der ja unbestritten ist, zumindest was die Statistiken angeht. Also das Polster, auf dem sich der chinesische Parteistaat seit einigen Jahren ausruht und auch legitim erscheint in der eigenen Bevölkerung, beruht nur auf dieser einen Säule, wirtschaftlicher Erfolg. Wenn diese denn irgendwann wegbrechen würde, gefährdet wäre, dann würde auch automatisch die politische Legitimität des Parteiregimes zusammenbrechen. Ich möchte gern eine Gegenthese aufstellen, die lautet, nein, es ist nicht einzig und allein das wirtschaftliche Wachstum, sondern Ideologie spielt weiterhin und gerade auch im letzten Jahrzehnt unter Hu Jintao, hier rechts im Bild, in einem Propagandaposter, eine tragende Rolle für die Legitimation des Parteiregimes, das sich gerade nicht allein auf den wirtschaftlichen Erfolg verlassen will, vielmehr von einem Performance-Dilemma spricht, weil es sieht, dass dieser einzige Verlass auf wirtschaftliche Reform gefährlich werden kann und man seit Jahren von einer Legitimitätskrise tatsächlich spricht, die man versucht, durch verschiedene Maßnahmen auch wieder in den Griff zu bekommen. Und hier spielt Ideologie, das möchte ich gerne erläutern, eine zentrale Rolle. Auch nicht die einzige, aber eine weitere wichtige neben dem Wirtschaftswachstum und anderen Faktoren. Ich möchte gern drei Funktionen von Ideologie bei der Legitimation autoritärer Herrschaft vorstellen. Das erste ist die Rechtfertigung von Autorität. Das ist jetzt dieses Kriterium, was ich in der Tabelle vorgestellt hatte. Gucken Sie sich bitte diesen Ausschnitt genau an. Sie sehen den bebrillten Kopf von Hu Jintao und Sie sehen den roten fünfzackigen Stern. Dieser Stern steht für, ich denke, er ist Ihnen allen bekannt, die kommunistische Weltanschauung, der Stern dafür, dass die unterdrückten Werktätigen metaphorisch irgendwann den Weg in die klassenlose Gesellschaft finden werden, Symbol der internationalen Arbeiterbewegung, den es schon lange gibt. Darunter aber, der Stern hängt nicht in der Luft wie ein Heiligenschein, sondern er ruht auf einem Gebäude. Und zwar ist das die Halle des Volkes im Herzen Pekings auf dem Tiananmenplatz. Das ist der Sitz des Nationalen Volkskongresses. Und dieser Nationale Volkskongress, der hat laut Verfassung in China den Status als formal höchstes Organ der Staatsmacht. Ja? Behalten Sie das im geistigen Auge. Diese erste Funktion, die die Ideologie leistet in Bezug auf Rechtfertigung von Autorität, beruht genau auf der Kombination des Sternes und der Halle des Volkes. Die Halle des Volkes steht für das demokratische Prinzip der Volkssouveränität. Ja, Sie werden sagen, es hat mit Demokratie nichts zu tun, aber der Anspruch ist ganz klar schon im Namen der 1949 gegründeten Volksrepublik, ist the Sovereignty of People, das tragende Prinzip. Und wie ich schon sagte, der Nationale Volkskongress ist dann das politische Organ, das diesen Anspruch manifestiert als das formal höchste Organ der Staatsmacht. Man sieht die immer im März, diese große Halle mit vielen, vielen bunten Lämpchen, und da sitzen dann so um die 2.500 Abgeordnete, die alle immer zur rechten Zeit wissen, was sie abzunicken haben. Das ist ein Zerrbild. Aber dennoch, es wird inszeniert, es ist wichtig, als Symbol der Volkssouveränität. Und dieses demokratische Prinzip der Volkssouveränität wird dann aber überlagert durch den Stern. Und der Stern steht eben für die leninistische Rolle der Kommunistischen Partei als Vorhut, als Pionier der Werktätigen. Und damit geht einher, das ist das ganze, die ganze Leistung des Leninismus, aus dieser Logik der Vorhut der Werktätigen auch ein Wahrheits-, Weisheits- und damit politisches Führungsmonopol für die Kommunistische Partei abzuleiten. Das war in der DDR auch so, in der Sowjetunion. Das ist die Logik, die sich in der Verfassung zum Beispiel niederschlägt, in der Präambel. Ja? In der chinesischen Verfassung hat man eine historische Präambel, die sagt, die Kommunistische Partei hat die Mission der Befreiung der unterdrückten Klassen auf sich genommen und damit eine Führungsrolle erlangt, die unbestritten und bis auf Weiteres gilt. In dem eigentlichen Kerntext der Verfassung taucht die Kommunistische Partei dann nicht mehr auf, ja? Sondern dann geht es um den Nationalen Volkskongress und die ganzen Organe, die eben das Prinzip der Volkssouveränität dann symbolisieren. Man könnte überspitzt sagen, es ist ein Prinzip der Volkssouveränität unter Führung der Partei. Ja? Die Ideologie ist damit hat eine tragende Rolle in dieser Hinsicht. Die zweite Funktion, die Ideologie im Hinblick auf Legitimation leistet, ist die Rechtfertigung von Performance. Sie sehen diese schöne Anstecknadel, die Hu Jintao hier trägt, Erfolg gekürt, mit geschwellter Brust. Es gibt, wie ich schon gerade versucht habe zu erläutern, eine verkürzte These, meines Erachtens nach verkürzte These, dass erfolgreiche wirtschaftliche Leistung oder andere Performance, administrative Effizienz etwa oder sozialer Wohlstand, unmittelbar legitimierend wirken können. Mein Einwand ist aber, dass Konzepte wie Bruttosozialprodukt, Wirtschaftswachstum, Wohlstand, soziale Gerechtigkeit, administrative Effizienz und so weiter, die alle die Performance des Staates betreffen, vom Individuum nicht unmittelbar erfahrbar sind. Eine Zahl von 10% Bruttosozialprodukt kann sich für den Einzelnen sehr unterschiedlich auswirken. Es ist nicht automatisch das Schlaraffenland, das damit für jeden Einzelnen hereingebrochen ist, sondern der Einzelne kann immer nur im Vergleich entweder zu seinen Großeltern und Eltern, also intertemporal, wie ging es mir, als ich noch jung war, wie geht es mir heute, heute kann ich mir Fahrrad, Fernseher und Mobiltelefon leisten, damals nicht, oder auch im Vergleich mit dem Nachbarn, ja, oh, diese armen Migranten, die hier in den Baracken hausen, uns geht es doch deutlich besser, oder auch umgekehrt, es gibt also auch subjektive Verlierer dieses wirtschaftlichen Erfolgs, die zusehen müssen, wie andere soziale Gruppen deutlich schneller Reichtum gewinnen, reich werden, soziale Sicherheit haben, während die benachteiligten Gruppen genau dies nicht tun. Ein dritter Vergleichsmoment wäre so interregional, der Blick auf die Japaner, haha, bald überholen wir sie. Oder auch dann dieses Ranking, welches ist die größte Import-Export-Nation, welches Land hat die meisten Auslandinvestitionen, wo China im Laufe der Jahre immer weiter vorangekommen ist. Und damit auch ein gewisser Stolz abgeleitet wird, vielleicht für den einen oder anderen, dem es persönlich relativ mies geht. Ja? Also es geht in alle Richtungen. Ich will nur sagen, Bruttosozialprodukt allein als statistische Größe ist ein Wert, der nicht unmittelbar erfassbar, messbar, wahrnehmbar ist, sondern erst durch Interpretationen, die nicht ausschließlich, aber auch durch offizielle Ideologie, offizielles Framing geleistet werden. Und insbesondere, um legitimierend zu wirken, müsste das Bruttosozialprodukt, müsste der Wohlstand, der steigende Lebensstandard ja als Erfolg der Herrschenden erstmal interpretierbar werden. Das ist nicht automatisch so, stellen Sie sich vor. Es gibt Leute, die sagen, ja, unsere Wirtschaft boomt, es geht uns gut, immer besser, aber denen da oben geht es noch viel besser, sind alle korrupt und ziehen eigentlich den größten Mehrwert, den wir erwirtschaftet haben, an sich. Ja. Das wäre keine legitimierende Funktion von Wirtschaftswachstum, sondern im Gegenteil, es würde den Regierenden zu Lasten gelegt, dass sie durch Korruption sich besser und die anderen schlechter stellen. Das heißt, Ideologie und andere offizielle Framing-Prozesse sollten so gestaltet sein, dass auch ein positiver Bezug besteht zwischen diesem Wirtschaftserfolg, erfolgreicher Performance generell und den Leistungen der Herrschenden. Und ich möchte außerdem auch betonen, dass ich meine, dass in Phasen beschleunigter Transformation, wie wir sie seit jetzt inzwischen 30 Jahren in China erleben, also gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische Veränderungen, die Bedeutung von Ideologie als, im Sinne von Goetz, als Landkarte für die Orientierung, für die Interpretation der umgebenden Wirklichkeit sogar an Bedeutung gewinnt. Das ist ein pfadabhängiger Prozess, den ich hier sehe. Zum einen ist Ideologie gehalten, die Kontinuität herauszustellen, die Kontinuität politischer Institutionen. Ja, es gibt diese gute Partei, die für uns sorgt. Ja, es gibt den Premierminister, an den wir uns wenden können, und es gibt die verschiedenen Ableger auf den Ebenen darunter. Es gibt eine gewisse Stabilität, die gewährleistet, dass wir sicher durch den Sturm steuern werden. Ja? Denn Transformationen gehen mit erheblicher Unsicherheit einher. Und hier besteht die Möglichkeit, dass eine gewisse Stabilisierung der sozialen Erwartungen, die Reduzierung der Unsicherheit durch Ideologie geboten wird. Wir werden uns nicht vollkommen verändern, sondern es gibt immer noch den guten alten Sozialismus, der am Ende euch verspricht, dass ihr nicht verhungern werdet. Das ist jetzt improvisiert, sorry. Nur zur Verdeutlichung. Auf der anderen Seite aber verändern sich mit dem Transformationsprozess relativ schnell auch die sozialen Werte. Und eine Ideologie, die immer nur im Alten verhaftet ist und sich nicht renoviert, sich nicht erneuert, ist nicht in der Lage, den Transformationsprozess als reibungsarm, als einen flüssigen Prozess darzustellen. Insofern besteht immer auch die Notwendigkeit, dass die bestehende Ideologie renoviert wird, erneuert wird, im Rahmen allerdings der sozialistischen Kerngehalte, aus der sie eben kommt und ohne die das politische Führungsmonopol der Partei nicht aufrechtzuerhalten wäre. Ein Beispiel, das ich sehr schön finde, ist der Umgang der Parteitheorie, der offiziellen Ideologie, mit dem Thema Marktwirtschaft, die ja in China seit 30 Jahren Einzug gehalten hat. Und man hat hier eine sehr schöne Chronologie der Neuformulierungen, Umformulierungen parteitheoretischer Konzepte, um dieses unheimliche Etwas Marktwirtschaft, das man real ja geschaffen hat, zu beschreiben. Zunächst sprach man von einer Planwirtschaft, die um Marktelemente ergänzt wurde. Dann wurde der sozialistische Charakter betont, aber man wagte sich weiter aus dem Fenster. Warenwirtschaft war jetzt die Umschreibung, schon fast Marktwirtschaft, immerhin geht es um kommerzielle Produkte, aber sozialistisch. Ja. Der nächste Schritt war eine organische Verbindung von Planwirtschaft einerseits, die es in Teilen immer noch gab in den 80ern, und Marktregulierung, marktwirtschaftliche Regulierungselemente, die dazu kamen. Und 92, der große Durchbruch, Deng Xiaoping spricht von der sozialistischen Marktwirtschaft. Damals noch mit einem dominanten Anteil des öffentlichen Eigentums, also der staatseigenen Betriebe. Aber ein paar Jahre später auch schon hier eine Aufweichung. Das öffentliche Eigentum wurde mit anderen Eigentumsformen, sprich privaten Eigentumsformen, parallel erlaubt. Jiang Zemin war der nächste große Führer, der mit seiner dreifachen Vertretung, dazu konnten Sie auch in meinem Text lesen, im Kern die Kommunistische Partei fit gemacht hat für die Aufnahme von Privatunternehmern. Die wurden genannt am Aufbau des Sozialismus Beteiligte. Ja. Sie merken immer mehr, welcher Begriff hier vermieden wird, wurde aber in der Kritik an dieser Politik sehr laut gemacht. Und es wurde dann auch 2004 bei einer Verfassungsänderung explizit das nicht öffentliche Eigentum und das legale Privateigentum der Bürger unter Schutz gestellt, unter staatlichen Schutz gestellt. Also Schritte, die alle in Richtung von Kapitalismus gehen, ohne dass man es Kapitalismus nennt. Ja? Also ein Reichtum an Begriffen, die alle dazu dienen, den Begriff des Kapitalismus auszusparen und den Bezug zum Sozialismus aufrechtzuerhalten. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie es überzeugend finden, aber es ist viel Hirnschmalz in diese Erfindungen gegangen. Das alleine sollte man ja schon feststellen. Ach ja, seit 2004 möchte ich erwähnen, investiert die Kommunistische Partei außerdem erhebliche Summen, Millionen von chinesischen Yuan in ein langfristig ausgelegtes Projekt zur Modernisierung des Marxismus, wo alle großen Institutionen beteiligt sind, mit dem schönen Namen Ingenieurprojekt Marxismus, also die Vorstellung, dass man das ganz neu aufmöbelt, modern macht, an die lebensweltlichen Verhältnisse der Gegenwart anpasst. Also Marxismus ist nicht über Bord geworfen, sondern wird aufgefrischt, innovativ, neu übersetzt. Damit sind wir bei der dritten Funktion, nämlich Mobilisierung von Zustimmung, auch nach dem Bethamschen Modell. Hu Jintao hebt die Hand, er mobilisiert und die anderen klatschen und freuen sich. Das ist die öffentlich bezeigte Zustimmung. Schon zu Mao-Zeiten, das kennen Sie, gab es eine Reihe von Massenkundgebungen. Heute sind es Mega-Events wie die Olympiade oder Shanghai Expo, wo auch durchaus der Patriotismus, andere ideologische, revolutionsgeschichtliche Gehalte transportiert werden. Personenkult um Mao hat abgenommen. Sie erinnern sich aber vielleicht noch an diese Mao-Bibel, die damals von den breiten Massen geschwenkt wurde, in sehr groß angelegten politisch-ideologischen Kampagnen, die ganze Bevölkerung überzogen. Seit dem Ende der Kulturrevolution hat diese Form an Akzeptanz verloren. Die breite Bevölkerung wird von wirklich Kampagnen dieser Art heute verschont. Stattdessen geraten immer mehr die politischen Eliten, also Regierungsparteikader, in den Blick, die umso mehr gehalten sind, durch Schulungen, durch Erweisung von Loyalität ihre Zustimmung zu bezeigen. Es gibt aber auch weiterhin den Anspruch der Partei, die öffentliche Meinung, die ja im Internet zwischen sehr breit getreten ist und eine eigene Dynamik hat und natürlich in den staatlichen Massenmedien weiterhin anzuleiten. Dazu sage ich gleich mehr. Andererseits ist zu sehen, dass diese Funktion der Mobilisierung von Zustimmung einhergeht mit dem dringenden Wunsch, öffentlichen Dissens, also den Entzug von Zustimmung, gering zu halten, zu reduzieren, zu demobilisieren. Und das sind alle diese Phänomene, die Sie regelmäßig bei uns auch in den Medien mitbekommen. Das Verbot von Oppositionskräften, aber auch von Lagerbildung innerhalb der Partei. Strikte Repressalien gegen Aktivisten. Ich erinnere nur an Liu Xiaobo, an kritische Intellektuelle. Ai Weiwei jetzt in diesem Jahr. Massenmedien, Internet, Mobiltelefonie wird streng kontrolliert. Auch dank immer neuer technologischer Überwachungsmöglichkeiten. Die Jasmin-Proteste in diesem Frühjahr sind ein Beispiel, wo aus relativ wenig Aktivismus von Studierenden, die mal eben die Arabellion nach China bringen wollten, eine Rieseneskalation im Internet entstand, wo die Regulierungsbehörden des Staates einfach nicht hinterherkamen, zweideutige Anspielungen in Richtung Demokratisierung im Internet wieder Herr zu werden. Und das hat sich in wenigen Wochen extrem hochgeschaukelt. Auf der Straße war fast niemand, aber im Internet ist es richtig heiß hergegangen. Ein hegemonialer Kampf der Dissens und dessen Unterdrückung eben mit sich brachte. Um die Institutionen vorzustellen, die all das leisten, ganz kurz zu nennen ist das Parteischulsystem. Es gibt in Peking am landschaftlich sehr schön gelegenen Nordrand der Stadt die zentrale Parteischule. Leiter dieser Parteischule ist in den letzten Jahren immer gewesen Nummer 2 in der Parteihierarchie. Das war vor seinem Amtsantritt Hu Jintao persönlich, also ganz weit oben. Als er dann Parteichef wurde, trat er dieses Amt ab. An den, der als Nächster das Amt des Parteichefs übernehmen wird, das weiß man schon länger, das ist Xi Jinping, der ist jetzt noch Leiter dieser Parteischule. Diese Parteischule in Peking ist sehr wichtig, weil sie hilft, zentrale Parteidokumente, wenn sich das Zentralkomitee trifft oder wenn der Parteichef eine neue Ansprache hält, mit zu entwerfen, in Monate, wenn nicht jahrelange Arbeit, vorher Drafts zu erstellen, die immer wieder zu diskutieren. Gern halten die Parteichefs dort auch wichtige Reden zuerst mal intern, gucken, wie die Reaktionen dort sind, um sie dann an die größere Öffentlichkeit auch zu bringen. Es werden eben solche parteitheoretischen Neuerungen wie sozialistische Marktwirtschaft, so was ich gerade eben gebracht habe, dort auch gehen mit diesen Neuerungen schwanger und gebären sie dann irgendwann und dann wird es nochmal in der Elite diskutiert und schließlich, wenn ausreichend der Gärungsprozess abgeschlossen ist, dann werden solche Neuerungen dann auch breit publik gemacht. In diesem Sinn hat die Parteischule eine wichtige Think-Tank-Rolle, eine wichtige Rolle bei der Produktion von Ideologie, aber zugleich trägt sie auch den wesentlichen Anteil bei der parteitheoretischen ideologischen Schulung politischer Eliten. Also wer es dorthin auf den Campus der Parteischule schafft, der ist automatisch Teil der Elite. Es ist weniger der Inhalt, der dort vermittelt wird, als die Tatsache, dass man über Wochen oder Monate dort zu Gast ist, Social Networking machen kann und sich eben als loyal erweist gegenüber diesen Gehalten, die dort vermittelt werden. Es ist so attraktiv, dass in den letzten Jahren auch Business-Eliten sich Zugang verschafft haben bzw. eingeladen sind, an solchen Kursen teilzunehmen. Auch das ist dann ein Elite-Status, der im Wesentlichen damit einhergeht. Dennoch werden auch Inhalte vermittelt. Und das ist ein wichtiges Instrument, um für Loyalität zu sorgen. Propagandaabteilungen gibt es aber auch in allen Provinzen, Städten bis auf Kreisebene hinunter. Also stellen Sie sich vor, ja, diese selbe Abteilung mit tausenden Ablegern im ganzen Land. Und dort finden Schulungen statt für die mittleren und niedrigeren Kaderränge. Ideologisch, politisch, auch fachlich, gute Verwaltung, wie geht das? Das ist so eine Mischung, wo aber auch immer die ideologischen Inhalte eine Rolle spielen. Dort wurde auch organisiert eine 18-monatige ideologische Erziehungskampagne für alle Parteimitglieder. Das sind inzwischen 80 Millionen in China, die innerhalb dieser 18 Monate alle sich einer Schulung unterziehen mussten, organisiert durch dieses Parteischulsystem. Nur um so mal die Dimension ein bisschen deutlich zu machen. Ja? Die andere große Institution ist das Propagandasystem, ein eigenständiger Apparat, der unter der Führungsgruppe für Propaganda und ideologische Arbeit kontrolliert wird, das beim Politbüro direkt angesiedelt ist. Also auch hier eine sehr hochrangige Besetzung. Und darunter ist dann die eigentliche Propaganda-Administration. Das ist die Propaganda-Abteilung des ZK, der Kommunistischen Partei, die wiederum Ableger auf allen administrativen Ebenen hat. Und wenn Sie sich das einfach hier mal überfliegen, kontrolliert wird hier, werden die Massenmedien, Xinhua-Agentur ist so der zentrale Schaltstelle, das Internet natürlich, aber auch Verlagspublikationen, allgemeine Kulturaktivitäten, Tourismus, auch Sport fällt ansatzweise darunter. Es werden aber auch verbindliche Sprachregelungen erarbeitet, also nicht nur organisatorische Kontrolle, sondern auch Sprachkontrolle, die vorgibt, welche Begriffe, welche Themen benannt werden können, welche eher nicht. Also Naturkatastrophen und große Unfälle sehr zurückhaltend. Da muss man immer nur wiederholen, was Xinhua vorgibt. Sonst kann es Probleme geben. Entsprechend werden Publikationen, die sich nicht daran halten, zensiert. Die Leute wissen aber meistens schon, was sie dürfen und was nicht. Daher ist die Zensur nur ein Teil. Das andere ist die sogenannte positive Propaganda, in dem, wenn Sie das Internet öffnen, oft nicht mehr unterscheidbar ist, was sind offizielle Homepages, Webseiten und was sind andere als offizielle. Der Versuch, durch einfach große Mengen an positiven Informationen, schönen Bildern, Patriotismus, Revolutionsgeschichte und so weiter, aber auch das moderne, das technologisch hochstehende China, Anreize zu schaffen, die Bevölkerung auch beeinflussen sollen. Kontrolle findet statt über Journalistenverbände, Massenorganisationen, NGOs, soweit es öffentliche Artikulation angeht. Und ganz klar werden die Curricula an Schulen, also auch von Grundschulen an bis in die Hochschulen, mit bestückt. Es werden Lehrbücher auch bereitgestellt vom Propagandaapparat. Und was Sie vielleicht überraschen wird, was mir auch erst im Laufe der letzten Jahre sehr deutlich geworden ist, dass auch die sozialwissenschaftliche Forschung in China unter dem Einfluss des Propagandaapparats steht. Vielleicht etwas überspitzt, aber dennoch möchte ich die Analogie nennen, was bei uns die DFG ist, bei der man Drittmittelprojekte beantragen kann, ist dort ein Ableger der Propagandaabteilung, der bestimmte Schwerpunktthemen als wünschenswert vorgibt. Man kann auch andere Projekte beantragen, aber die Chancen steigen, wenn man sich an einer Liste von ideologisch korrekten, politisch korrekten Themen orientiert und dort seine Anträge stellt. Es gibt auch andere Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Es ist nicht die totale Abhängigkeit, aber der Einfluss ist zumindest vorhanden. Militär ist ein weiterer Bereich, der auch der Propagandaabteilung untersteht und auch auswärtige Propaganda. Ja? Das ist ein Beispiel, das Sie vielleicht, wenn Sie sich vorstellen, englische Darstellungen des chinesischen Systems auch immer wieder finden werden. Einige Beispiele möchte ich noch bringen. Sie konnten in meinem Artikel nachlesen über das wissenschaftliche Entwicklungskonzept und die harmonische Gesellschaft, immer mit Hinblick, was daran für die Kommunistische Partei vorteilhaft ist, weil sie in ihrer Führungsposition bestätigt wird. Es gibt auch das Pendant im internationalen Bereich, das ist die harmonische Welt, ein Schlagwort, mit dem China in den letzten Jahren hausieren gegangen ist, um zu sagen, wir haben keine aggressiven Ambitionen, sondern wir wollen uns mit allen gut vertragen. Gerade aktuell hat wieder das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei getagt, ist dieses Dokument erschienen, gerade im Oktober, vielleicht haben Sie es auch in den Medien mitbekommen. Da wurde ein neuer Begriff geprägt, und zwar der sozialistischen Kultur oder auch das starke Land mit sozialistischer Kultur soll China sein. Da gibt es zwei Stoßrichtungen in diesem Begriff. Das eine ist nach innen, die Hoffnung, dass man zu einer gemeinsamen ideologischen, moralischen Basis kommt, die Bevölkerung mit der politischen Elite verbindet, gemeinsame Werte im positiven Sinn, positive Propaganda. Hier spielt Marxismus eine Rolle, die Revolutionsgeschichte der Kommunistischen Partei. Es gibt zum Beispiel Anstrengungen für einen roten Tourismus. Man kann tolle Bustouren machen oder auch Flugzeugtouren durchs Land und die ehemaligen revolutionären Städten besuchen. Das wird im Sinne des ZK jetzt forciert. Man hofft, dass genau diese Geschichte auch wieder wachgerufen wird in den Leuten. Was aber auch eine Rolle spielt, ist die traditionelle chinesische Kultur. Dieses Bewusstsein, wir waren schon immer eine Hochzivilisation und werden es auch wieder und weiterhin sein. Das mischt sich alles rein, aber immer unter dem Motto, dass die Kommunistische Partei diejenige ist, die diese patriotischen nationalen Interessen vertritt und damit auch wieder neue Legitimität generiert. Negativ ist daran, dass gleichzeitig aber auch die Kontrolle von Internet und Massenmedien verstärkt werden soll. Das ist auch explizit hier festgehalten. Sowohl also die Mobilisierung von Zustimmung als auch die Reduktion von Dissens, die damit angestrebt wird. Nach außen Hat dieses Dokument aber auch eine wichtige Stoßrichtung, nämlich möchte China sich zur kulturellen Softpower entwickeln. Und dazu gehört eine ganze Reihe von Maßnahmen, zum Beispiel die Verteidigung der kulturellen Sicherheit Chinas. Das heißt, wir möchten nicht irgendwelche unliebsamen westlichen Einflüsse ins Land lassen. Wir möchten aber gleichzeitig eine international wettbewerbsfähige Kulturindustrie aufbauen und dadurch durchaus private Initiativen fördern und so weiter. Also das ist eine Entscheidung, die sagt, wir setzen nicht auf Hardpower, sondern auf Softpower im Sinn von kultureller Strahlkraft, auch ideologischer Strahlkraft ins Ausland. Und genau das erlaubt aber auch die damit implizierte internationale Anerkennung für Chinas kulturelle Softpower wieder hereinzuspiegeln und als eigenes Legitimationsmoment zu nutzen. Wenn Sie sich in Erinnerung rufen, die letzten 2-3 Jahre, Finanzkrise, Eurokrise, China plötzlich als Retter des US-Dollar und als Retter des Euro inzwischen, wenn Sie denn mitmachen, dann können Sie sich vielleicht eine veränderte Selbstwahrnehmung im eigenen Land vorstellen, die sagt, ja, also wir tanzen nicht mehr nach der Pfeife des Westens, sondern wir erkennen an, dass wir zum China-Model geworden sind. Wir haben kein Missionsbewusstsein, es anderen aufzudrängen, aber die Westler sind offenbar zunehmend dabei zu erkennen, was unsere Vorteile sind, nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch die politischen. Wir sind einzigartig, wir haben das Recht auf den eigenen Entwicklungsweg und wir werden sogar es wieder schaffen, eine eigene Definition von Demokratie etwa zu etablieren, die vielleicht auch für andere dritte Weltstaaten attraktiv sein könnte. Das sind alles Debatten, Reflexionen, die in den letzten Jahren in China en vogue sind, also ein zunehmendes Selbstbewusstsein des eigenen Status in der Welt, wo es darum geht, Anerkennung von außen, die real sein kann oder auch fingiert, hereinzuspiegeln, um die eigene Legitimität des Parteistaats zu verbessern. Nun werden Sie vielleicht sagen, wer um alles in der Welt glaubt denn sowas? Ja? Also ich sah immer wieder mal in die Gesichter und harmonische Welt, dreifache Vertretung, Cultural Soft Power, diese ganzen Begriffe, Harmonie ist doch überhaupt nicht gegeben. Also die sind doch nicht so blöd, dass sie das glauben werden, ja, was ihnen die Regierung da vorbetet. Und daher möchte ich zuletzt noch auf die Frage eingehen, ist Glaube in Ideologie notwendig oder nicht, um legitimationsfördernd zu wirken? Also dieser Vorbehalt, was soll diese ganze Investition, dieser Riesenaufwand, was die Ideologie angeht, wenn keiner mehr an die offizielle Ideologie glaubt? Und das sagen viele, es glaubt keiner mehr daran, so what? Ja? Es findet sich auch wirklich verbreitete Zynik im Internet, in den Gossips, in den Straßen, gibt viel Satire. Man spricht auch von einer Doppelzüngigkeit vieler Menschen, die, wenn sie mit Kadern zusammenkommen, einfach die Sprache beherrschen und eben loyal spielen, ja, und im privaten Umfeld sich ganz anders verhalten, ganz anders sprechen. Das sind so Erscheinungen, die eben bezweifeln lassen, ja, glaubt überhaupt noch jemand an die Ideologie oder es ist nur noch eine Fassade, die sofort zusammenbricht, wenn sich in der Wirklichkeit was tut. Beispiel hier, was ich sehr schön finde, Hexie ist der chinesische Begriff für Harmonie. Also Hexie Shehui ist die harmonische Gesellschaft und das ist ein Begriff, der sehr oft satirisch, ironisch aufgegriffen wird. Hier sehen Sie das Bild einer Hexie. Es ist fast gleichleitend, nicht ganz. Der Ton ist ein bisschen anders am Ende. Eine Wollhandkrabbe, die auch eine Delikatesse in China ist. Und zu diesem Bild gehört der Ausspruch Wo bei Hexie le. Ich bin gekrabbt, ja, Wollhandkrabbe, gekrabbt worden. Ich bin harmonisiert worden. Und mit diesem Gleichlaut spielt dieser Pan. Ich bin hier eben von oben top-down harmonisiert worden, in einer Weise, die dafür spricht, dass diejenigen, die mich hier harmonisieren, vollkommen korrupt sind. Sie sehen diese Rolex-Uhren an der ganzen Krabbe. Also der Unsinn der Krabbenmetapher ist eben gleichzeitig die Ironie, die Kritik an diesem harmonisiert werden, das in dem Begriff Hirsche steckt. Ja. Es gibt auch die Übersetzung von Hirsche als Hirsche, Blut trinken, was auf die Repression des Regimes auch verweist. Das ist nochmal viel untergründiger. Ein Beispiel wäre sonst auch Studenten, die einen traditionellen Satz wieder und wieder singen, der aber außerhalb des offiziellen Kontexts passiert. Und zwar, traditionell hieß es, ohne die kommunistische Partei kein neues China. Ja, im positiven Sinn. Nur die kommunistische Partei hat es verbracht, das neue China zu generieren, zu schaffen. Wenn aber Studenten auf der Straße im Mob singen, ohne KPCH kein neues China, dann wird die Bedeutung genau ins Gegenteil verkehrt. Ja? Also ich hoffe, Sie verstehen im Sinn von, hätten wir nur keine KP, dann wäre es auch nicht zu diesem neuen China gekommen. Ja? Aber Sie wiederholen einfach nur den Wortlaut. Sie machen nichts anderes, als unter der Tarnung des offiziellen Wortlauts die ursprüngliche Bedeutung zu pervertieren. Und das ist die subversivste Kritik, die so ungefähr möglich ist. Gleichzeitig kann man ihnen aber nicht wirklich was anhaben, denn sie singen ja nur diesen Satz, der ja schon vor 40 Jahren gesungen wurde. Ja? Das sind Beispiele von Zynik, die eben dazu führt, dass immer wieder Leute sagen, ja, also wenn keiner mehr glaubt, so what, es ist ja dann nicht mehr möglich, Ideologie als ein substanzielles Instrument der Legitimation aufrechtzuerhalten. Und hier würde ich gern zuletzt eine Gegenthese formulieren, die heißt, Zynik ist nicht unbedingt Ausdruck einer fundamentalen Ablehnung des ideologischen Führungsanspruchs, sondern zugleich auch einer gewissen Akzeptanz dieses Führungsanspruchs. Zum einen gibt es eine ganze Reihe von Evidenz, dass chinesische Bürger, wenn sie befragt werden, zwar etwas müde schmunzeln über diese Slogans, zugleich aber die praktischen Manifestationen des Sozialismus, soziale Sicherung, was alles damit einhergeht, durchaus akzeptieren, sowie auch den politischen Status quo, dass die KP eben die Führung hat. Was ich vorhin mit Doppelzüngigkeit beschrieben habe, dass man nach oben dient und dass das nette Gesicht macht, aber privat sich ganz anders äußert, wird moralisch nicht hinterfragt. Es ist so sehr zum Alltagsphänomen, zur Normalität geworden, dass hier es einfach anerkannt wird, dieses Sprachspiel, und da bediene ich mich bewusst eines Begriffs von Wittgenstein, mitzuspielen. Das heißt, das Regime bietet Regeln der politischen Sprache, der politischen Kommunikation in Gestalt bestimmter Slogans, und die werden aufgegriffen, ob zynisch oder loyal, ja, macht hier keinen Unterschied, solange die Bevölkerung oder signifikante Teile dieses Sprachspiel mitspielen. Und daraus kommt eine ganz ambivalente Funktion von Zynik zustande, die zum einen natürlich Dissens bedeutet. Ja? Also es ist klar, dass aus dem Bild ein gewisser öffentlicher Dissens hervorgeht. Und damit wird auch eine der Funktionen von Ideologie, nämlich die Mobilisierung von Zustimmung, beeinträchtigt. Aber zugleich bestätigt diese Art von Zynik dadurch, dass sie die offiziellen Slogans aufgreift und ironisch verwandelt, das symbolische Arsenal, das bereitgestellt wird von dem Regime. Es benutzt diese politische Sprache und nicht eine andere, und damit übernimmt es auch in gewissen Teilen die ideologische Konstruktion der sozialen Realität. Ja, das ist uns bei Interviews in den letzten Jahren immer wieder so gegangen. Wir haben einfach nur Leute auf der Straße befragt, wie sie so die Veränderungen in ihrer Umgebung in den letzten Jahren, gesellschaftlichen Veränderungen wahrnehmen. Und mehr als die Hälfte nutzen die offiziellen Slogans, um sich in ihrer Umgebung zu positionieren, um eine Beschreibung zu liefern dessen, was sie bewegt, was sie wahrnehmen an Veränderungen. Und das bestätigt diese stabilisierende Funktion von Zynik auch. Jeweils wird das offizielle Sprachspiel mitgespielt. Ja. Ja, damit komme ich zum Fazit. Wir haben festgestellt, dass Ideologie alle drei Funktionen, die für Beetham wichtige Legitimitätskriterien darstellen, erfüllt. Wir haben zum ersten die normative Rechtfertigung von Autorität, wo das demokratische Prinzip in Spannung steht von vornherein zu dem Prinzip der Führung durch die kommunistische Partei. Der Demokratisierungsdruck war in den letzten 10, 20 Jahren sehr stark. Seit 89 hat aber meines Erachtens eher abgenommen. Vielleicht erinnern Sie sich an eine Aussage des ehemaligen chinesischen Botschafters Mei Zhaorong auf der Frankfurter Buchmesse vor 2 Jahren. Da sagte er, es gab politische Kontroversen, und er hat darauf reagiert mit der Aussage: Wir sind nicht gekommen, um uns in Demokratieunterricht belehren zu lassen. Diese Zeiten sind vorbei. Ja, das kam im Fernsehen, vielleicht haben Sie das noch so im Ohr. Es ist nicht so, dass man sagen würde, wir haben hier keine Demokratie, wir verzichten darauf. Nein, wir haben andere Formen von Demokratie, und die sind der westlichen überlegen. Falls Sie morgen Abend Zeit haben, kommen Sie gern zu einem Vortrag. Ich hatte hier ausgelegt, vielleicht sind die rumgegangen. Gastwissenschaftler, der gerade bei mir zu Gast ist, spricht über den Import von deliberativer Demokratie, ein Konzept, für das auch Habermas mitverantwortlich ist, in China, und die Perversionen davon. Ja? Also soll heißen, es ist nicht der Verzicht auf Demokratie, sondern die Vorstellung, dass China eine eigene und ansatzweise überlegene Form von Demokratie hat. Viele Chinesen werden so reagieren: Warum? Wir haben doch Demokratie. Ja? Wir machen es nur anders als ihr. Ja, das zu der ersten Funktion. Zur zweiten, das hatte ich gesagt, die rapide Transformation verlangt, dass Ideologie immer wieder angepasst wird, aber sie muss sich im Rahmen der sozialistischen Kerngehalte bewegen, was ein gewisser Spagat ist. Ja? Am Beispiel der Marktwirtschaft habe ich das erläutert. Und drittens, sie ist nach wie vor ein Element in der Mobilisierung von Zustimmung, allerdings zunehmend problematisch angesichts der Erfahrungen aus der Kulturrevolution, angesichts der verbreiteten Zynik und auch der zunehmenden Zynik im Innern, die ich gezeigt habe. Wird aber teilweise kompensiert durch die Hereinspiegelung ausländischer Anerkennung, China Model, die Rolle Chinas als Retter in der Finanzkrise und so weiter, die dann durch entsprechende Berichterstattung und Framing in der eigenen Presse, in den Massenmedien, durchaus patriotismusfördernd wirken kann, ja, und diese mangelnde interne Zustimmung zum Teil ersetzen kann. Ja, damit, das ist die letzte Folie, würde ich sagen, Ideologie ist als multiples Legitimationsinstrument tendenziell überlastet. Sie muss sehr viel auf einmal leisten, und dadurch ist das Parteiregime ansatzweise verletzlich. Entschuldigung. Das Problem ist, dass vor allem der Exklusivitätsanspruch der Führung auf die ideologische Wahrheit zunehmend zynische Diskurse auch provoziert. Aber, und das ist nur der Versuch nochmal zusammenzufassen, das Argument, muss wirklich ideologischer Glaube herrschen, um die Effizienz von Ideologie als Legitimationsinstrument zu gewährleisten? Ich würde sagen, nein, es kommt nicht auf einen tief verwurzelten Glauben an, sondern es geht darum, ob Regeln für ein Sprachspiel bereitgestellt werden, die erlauben, erfolgreiche Frames für die Konstruktion der sozialen Wirklichkeit bereitzustellen. Ja? Und diese Idee des Sprachspiels ersetzt gewissermaßen die Forderung nach Glauben an die Ideologie. Das bleibt Ihnen überlassen, ob Sie das auch so sehen, aber ich hoffe, ich konnte nachvollziehbar machen, weshalb man einerseits diese Slogans auf den Lippen führen kann und damit in dem Sprachspiel mitspielt, ohne dass man es unbedingt persönlich als Glaubensinhalt für sich beanspruchen muss. Ja, das war soweit mein Fazit. Es dient nicht dazu, das Ende der Ideologie auszurufen, sondern eher zu argumentieren, dass Ideologie nie an ihrem Ende war und wohl auch in Zukunft kaum an ihr Ende kommen dürfte, weil sie ein unverzichtbarer Bestandteil politischer Sprache, politischer Kommunikation ist. Ich habe es am chinesischen Extrembeispiel festgemacht. Wir können aber darüber nachdenken, inwieweit diese Thesen auch für andere Länder, andere politische Systeme gelten würden. Damit danke ich Ihnen. Ja, es sind nur 10 Minuten übrig. Ich bitte um Verzeihung. Ich wollte Ihnen die Beispiele gerade auch aus dem Bereich der Zynik nicht vorenthalten. Bitte aber gerne jetzt um Kommentare, Fragen, eigene Einschätzungen. Vielleicht auch Ihre Vorstellung dessen, was Sie sich vor dem Vortrag unter Ideologie vielleicht vorgestellt haben, wie weit es sich um politische Ideologie handelt oder nicht. Bitte schön.
Wir haben jetzt ein sehr starkes Top-Down-Argument gemacht. Und wie Sie ja vorhin schon gesagt haben, gibt es ja andere Ansätze, die Ihnen die auch breiter fassen, also Gramsci als bisher. Gibt es solche Phänomene auch in China, dass da nicht nur die Parteispitze Top-Down, Parteischulen, Ideologie produzieren möchte, sondern irgendwie auch andere Institutionen, andere Einheiten von unten, bottom-up
produzieren? Ja. Die Frage hier ist, ob angesichts von alternativen Definitionen wie etwa Gramsci es auch in China Ansätze gibt, die Ideologie nicht nur als ein Top-Down-Phänomen angucken, sondern innerhalb der Gesellschaft Kräfte feststellbar sind, die auch Ideologie produzierend oder Hegemonie produzierend tätig sind. Ne? Also Gramsci, den erwähnen Sie zu Recht, der hat ja vor allem die Rolle der Zivilgesellschaft stark gemacht. Es gibt auch in China Ansätze einer Zivilgesellschaft, wobei die normative Dimension nicht immer ganz hinhaut. Es sind zum Teil Massenorganisationen im alten leninistischen Stil, der Frauenverband, der Jugendverband, die Gewerkschaft, ja, die sehr stark top-down gestrickt sind. Andererseits aber in den letzten 10 Jahren zunehmend auch bottom-up, spontane NGOs, die versuchen zum Beispiel privatwirtschaftliche Interessen zu vertreten, AIDS-Opferinteressen zu vertreten, Migranten, ländliche Migranten, die Bürger zweiter Klasse in den Städten sind, zu vertreten. Da ist es, würde ich sagen, ein hegemonialer Kampf. Denn auch diese spontan bottom-up entstandenen Institutionen versuchen zweierlei zu tun. Einerseits möchten sie entgegen der ideologischen Vorgaben, die von oben kommen und wo auch durchaus Kontrollmechanismen eingesetzt werden, um auch diese spontanen NGOs unter den Schirm der staatlichen Kontrolle zu bekommen, möchten sie dagegen angehen, eigene Agenda auch liefern, zum Beispiel also die AIDS-Opferinitiative. Es gab in der Provinz Hunan schon in den 90er Jahren Fälle von mangelhafter Bluttransfusion. Da wurde Blut gesammelt, was Chinesen auch tun, um Geld zu verdienen. Und es wurden Nadeln verwendet, Besteck verwendet, das nicht zwischen gereinigt wurde, sondern einfach zu AIDS-Schleuder wurde in mehreren Dörfern. Das wurde lange Zeit unterdrückt, ja, weil sowas gibt es offiziell nicht. Und es hat sich dann aber eine Initiative gegründet, die versucht hat, die Interessen der Opfer zu vertreten. Ja, das ist so eine NGO, die da tätig geworden ist mit internationaler Unterstützung. Und die wurden aber lange sehr klein gehalten. Ja. Was hat das mit Ideologie zu tun? Entgegen der Vorgabe, die sagt, solche Katastrophen können wir nicht publik werden lassen, also darf diese NGO nicht wirklich tätig werden, haben die versucht, einerseits den Kontakt zu internationalen NGOs zu finden, andererseits aber auch an das Gesundheitsideal, die Ansprüche der Regierung für Hygiene und Gesundheit in der Bevölkerung zu appellieren, da diese Ansprüche auch für sich wieder aufzunehmen und zu sagen, ja, also wir wollen ja eigentlich nur der Regierung helfen, diese Versprechen auch einzulösen. Und die AIDS-Opfer sind eben ein Fall, wo wir das dann auch deutlich machen werden. Also es ist sowohl ein Machtkampf als auch ein Aushandlungsprozess, wo es um bestimmte Frames geht. In dem Fall Gesundheit, für die der Staat verantwortlich ist. Und inzwischen haben die sich so weit gefunden, dass die NGOs anerkannt ist. Anerkannt sind, es gibt inzwischen mehrere in Hunan. Und die inzwischen die Aufmerksamkeit durchaus auch auf diese Gruppe der AIDS-Opfer hinlenken. Ja. Aber der Top-Down-Anspruch ist so stark, dass es schwierig ist, von unten entweder dagegen anzugehen oder eine eigene ideologische Sprache dort auch zu etablieren. Eher finden dann Anleihen statt an diese offiziellen Slogans, um die eigenen Anliegen zu rechtfertigen. Das ist ein häufiger Mechanismus. Ja, bitteschön.
Die, oder dann abgelehnt wird, jetzt irgendwie zumindest auch das, was wir
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, und zwar nach der Rolle des Konfuzianismus als Instrument auch der offiziellen Parteirhetorik oder der Legitimierung des Parteiregimes. Das ist insofern spannend, als Sie vielleicht anekdotisch erinnern, dass unter Mao Zedong es darum ging, den Konfuziusladen zu zerschlagen und alles, was das traditionelle konfuzianische China anging, zu zerstören, um das neue China vollständig zu emanzipieren, ja. Und von dort ist es ein sehr weiter und sehr kurvenreicher Weg gewesen bis zur Ausrufung der harmonischen Gesellschaft, jetzt 2004 unter Hu Jintao. Dieser Begriff der Harmonie, Hexie, hat tatsächlich sehr ausgeprägte konfuzianische Inhalte. Und insofern hat man da wirklich eine Karriere des Konfuzianismus durchgemacht, die von der totalen Negierung zur Revitalisierung des Konfuzianismus als, ich würde sagen, Klischee gegangen ist. Warum Klischee? Der Konfuzianismus hat eine sehr lange Geschichte und es gibt durchaus staatstragende Elemente darunter, aber auch sehr kritische Elemente. Und eine Generation von Neokonfuzianern, die es auch heute noch gibt, die in Taiwan stark geworden sind, aber auch Kollegen auf dem Festland haben, die sind durchaus KP-kritisch, ja. Es gibt Extremvorschläge, die Neueinrichtung einer konfuzianischen Elite vorsehen, die dann nicht gewählt wird, sondern wo sich die weißen Konfuzianer unter sich beraten und dann so einen Ältestenrat bilden. Das ist genau gegen die Idee der Kommunistischen Partei und sie erhoffen sich sogar eine Konfuzianisierung der Partei im Sinne eines Zusichtkommens der konfuzianischen Elite. Und es gibt daher einige durchaus subversive Elemente in der Geistestradition des Konfuzianismus, die die Partei so nicht kaufen kann. Und was deshalb passiert, ist, dass, ich sage mal, so eine klischeehafte Marke Konfuzianismus gebildet wurde, die als allgemeine Metapher für die traditionelle Kultur Chinas herhalten muss. Ja, und das ist, was Sie zum Beispiel bei der Öffnung der Olympischen Spiele im Sommer 2008 gesehen haben. Ein bisschen Kalligrafie, ein bisschen Hüte auf, ein bisschen irgendwie Peking-Oper. Das ist dann alles quasi Konfuzianismus, ist aber eigentlich eher die Reminiszenz an die ruhmreiche Zivilisation und die Tradition Chinas, für die Partei als die vornehmste Vertreterin dann auftritt. Ja. Das hat mit dem Konfuzianismus im engeren Sinne herzlich wenig zu tun. Ja. Aber weil es so gut ankommt und weil man die Konfuzius-Institute im Ausland ja auch ganz gut verkaufen kann, das sind die Pendants zu den Goethe-Instituten, hat sich es als geschickt erwiesen, auf Konfuzianismus zu setzen, ohne dass Konfuzianismus gemeint ist oder nur teilweise gemeint ist. Ja. Ja. Ja, wir sind fast am Ende der Zeit. Wenn noch eine dringende Frage ist, gerne. Sonst danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich werde selbst nächste Woche übrigens nicht da sein. Ich bin auf einer Konferenz in Hamburg. Herr Borchert wird sich aber selbst kurz vorstellen. Achten Sie noch mal auf die Terminänderungen, ja? Okay.